Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hola y muy buenos días. Les doy la bienvenida al Podcast Berufsjugendlich. Mi nombre es Anna.
Und ich bin Jendrik. Das war Spanisch. Anna, du bist gerade in Chile, deswegen hast du hier direkt mal so einen steilen Einstieg auf Spanisch gemacht. Wie kommt man denn dahin?
Mit dem Flugzeug,
ja,
sind tatsächlich
danke.
da. Danke,
Das,
bitte,
da haben
bitte.
wir, damit haben
Sorry.
wir das Niveau gesetzt. Ja.
Alter, nein, das sind einfach einfache Fragen, einfache Antworten, würde ich
Ja.
sagen. Genau, 26 Stunden mit dem Flugzeug. Ich bin gestern angekommen. Ich habe früher in Chile gearbeitet, unter anderem hier an der Uni. Und fliege heute auch direkt weiter in den Norden Chiles, weil dort eine meiner besten Freundinnen heiratet. Und nächste Woche heiratet noch eine andere Freundin. Und dann dachte ich, ach perfekt, das kann ich jetzt ganz gut verbinden mit Mobile Office, mit etwas Zeitverschiebung. Bei mir ist gerade die Sonne aufgegangen. Es sind ein paar Stunden Zeitunterschied. Und ja, ich freue mich trotzdem, dass wir heute so eine deutsch-chilenische Version unseres Podcasts machen können.
Ja, voll gut. Von der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, Essen. Das wird, glaube ich, jetzt auch so ein, was immer vorkommen muss, einmal in der
Ach
Folge.
ja,
Ja,
ich weiß,
bis nach
ja.
Chile. Wahnsinn. Das ist hier international. Ihr Lieben, danke für das schöne Feedback aus der vergangenen Folge, gerade aus der vergangenen Folge, dass ihr uns so fleißig hört und dass viele teilen. Teilweise haben uns Leute oder Verbände geteilt, die wir gar nicht kannten. Ja, vielen Dank an dieser Stelle und danke für das Interesse an Leonie, wo ich immer noch begeistert bin, die mit 17 für den Gemeinderat in Ditzing kandidiert. Super, danke, dass ihr uns da zuhört und teilt. Und wir werden mittlerweile auch auf Veranstaltungen angesprochen. So,
Ja,
wir sind,
das
ne, das
ist
hast du
abgefahren,
neulich mal
ja.
berichtet, ja, genau.
Ja, finde ich total sweet und weil ich dann immer so ein bisschen erschrecke, weil ich natürlich, also natürlich machen wir diesen Podcast, damit auch Menschen ihn hören, die uns nicht kennen. Aber und ich freue mich total, aber es ist dann so, ah, stimmt, ich habe ja auch noch einen Podcast. Insofern sprecht uns bitte weiterhin an, auch wenn ich dann erstmal ein bisschen verwirrt aussehe. Ich freue mich mega und gebt uns weiter Feedback. Das ist total cool, ja.
Absolut. Und ihr merkt schon, das wird vielleicht heute mal ein Laber-Podcast, aber wir haben auch ganz viel Inhalt dabei. Ihr habt es ja schon in unseren Stories gesehen, die Top 5 von den Dingen, die uns an Jugendverbandsarbeit nerven. Dazu kommen wir aber gleich. Wir haben uns am Anfang mal vorgenommen, wir wollen eine Schlagzeile der Woche einbringen. Und da war auch in dieser Woche wieder was los, denn der Demokratiebahnhof in Anklam wurde versiegelt, wie es da heißt. Anna, da hast du einen Take zu.
Genau, der Demokratiebahnhof ist die Institution in Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe schon häufiger darüber gesprochen, wie viel jugendpolitisch eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern geht, aber man darf trotzdem nicht vergessen, MV ist ein riesiges Bundesland mit großen Flächenlandkreisen, weshalb es umso wichtiger ist, dass Institutionen, Jugendzentren, der Demokratiebahnhof und andere Orte, an denen sich jung und alt, aber eben auch viele junge Menschen treffen, um politische Bildung, Jugendarbeit, Jugendbeteiligung, Jugendverbandsarbeit voranzutreiben, dass die eben erhalten bleiben. Und jetzt habe ich gestern über Instagram, auf Instagram gesehen, dass eben dieser Demokratiebahnhof in Anklam vom Landkreis versiegelt worden ist. Sämtliche Eingangstüren und Schlösser wurden versiegelt. Das heißt, das Jugend- und Kulturzentrum in Anklam ist jetzt erstmal geschlossen. Und das bedeutet eben auch, dass zum Beispiel das Jugendparlament Anklam keinen Ort mehr hat, wo es sich treffen kann. Und ich kann jetzt natürlich nicht konkret in die Kommunikationslage so reingucken. Mir wurden so ein paar Dinge zugetragen, die ich jetzt hier einfach auch noch nicht verifizieren kann. Aber mir geht es hier um was ganz Grundsätzliches. Es wird immer schwieriger für junge Menschen und für Zusammenschlüsse junger Menschen in Selbstorganisation, Orte zu finden, an denen sie das tun können. Es gibt immer weniger Jugendzentren, immer weniger Jugendclubs. Und wenn neue gebaut werden, dann super, super gerne in Industriegebieten oder irgendwo außerhalb, damit die jungen Leute ja nicht stören, damit es nicht laut wird und so. Und ich finde, das kann es halt einfach nicht sein. Wir reden, wir haben, Jendrik, du hast es gerade gesagt, wir haben in der vergangenen Folge mit Leonie über das Thema junge Demokratie gesprochen. Aber darum, es geht auch darum, dass junge Menschen sich eben auch als Teil von Gesellschaft fühlen. Und das bedeutet, dass sie einerseits eigene Räume haben, aber bedeutet eben auch, dass diese Räume in der Innenstadt sind oder an zentralen Orten und zugänglich. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es in Anklam weitergeht, wie da Gespräche geführt werden, Der Demokratiebahnhof appelliert an die Kreisverwaltung, das Gespräch zu suchen, statt sie einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich glaube, wir müssen einfach immer wieder, Jendrik, an diesem Thema dranbleiben. Wo sind denn die echten Freiräume für junge Menschen, wo sie vielleicht auch mal nichts müssen müssen? Deshalb ist es für mich eine total wichtige Schlagzeile. In Münster gab es kürzlich einen ähnlichen Fall. Und ich glaube, wir müssen da sehr aufmerksam dafür bleiben.
Absolut. Und wenn neue Städte oder Innenstädte geplant wird, dann wird ja auch immer gefragt, wo kommen denn da Jugendliche vor, ne? Und wo ist denn da der
Ja.
Jugendkeller mit dem Kickertisch und dem Billardtisch? Und auch da muss man ja sagen, es sind heutzutage andere Räumlichkeiten, andere Orte, die junge Menschen brauchen. Und das von Anfang an einfach zu berücksichtigen, um solche Orte eben zu schaffen und die Jugend nicht irgendwo ins Abseits, wie du schon sagst, ins Industriegebiet zu packen, das ist ziemlich nervig. Und nervig ist eigentlich der Übergang zu unserem Hauptthema heute. Und das ist Folgendes.
Die fünf Dinge, die uns am meisten an Jugendverbandsarbeit nerven.
Heute wollen wir mit euch über ein ganz allgemeines Thema sprechen, das aber an der einen oder anderen Stelle auch durchaus einen Bezug zum Thema Jugendpolitik hat oder Anna vielleicht auch ganz viel. Es geht nämlich genau darum, was nervt mich eigentlich an der Jugendverbandsarbeit? Wir beide lieben diese Arbeit, wir lieben Jugendverband, sonst wären wir auch nicht berufsjugendlich, sonst würden wir uns da nicht engagieren. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so in den Strukturen, auch von euch, die uns gerade zuhören. Ihr liebt Jugendverbandsarbeit, Jugendarbeit. Jugendpolitik auch bestenfalls, aber es gibt immer Dinge, die nerven. Und wir finden, diese Dinge sollten mal angesprochen werden. Wir haben auch euch gefragt, was euch nervt, haben einige Nachrichten bekommen. Eine Sprachnachricht hat sich noch keiner getraut. Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber wir haben einige schriftlich bekommen und das bauen wir jetzt gleich mal so ein. Und auch Anna, wir beide haben uns so eine Top 5 oder 5 Punkte
Jawohl.
rausgesucht, die uns besonders an der Jugendverbandsarbeit nerven. Und wir schauen mal, wie wir da jetzt ins Gespräch kommen, Anna. Was nervt dich denn gerade besonders?
Wir machen das jetzt wie so eine Art Countdown. Ihr kennt es vielleicht von unseren beiden Podcast-Kollegen Jan Böhmermann und Olli Schulz. Wir fangen an bei dem, was uns am wenigsten nervt und gehen hoch bei dem, was uns am meisten nervt. Ich fange mal an mit meiner Nummer 5 und das ist, dass der Westen nicht vom Osten lernen will. Ich habe schon mehrfach im Podcast gesagt, ich bin viel unterwegs in den ostdeutschen Bundesländern und da geht so wahnsinnig viel jugendpolitisch auf eine ganz vielfältige Art und Weise. Und das muss man eben auch sagen, ganz häufig, ohne dass da unfassbar viel Geld draufgeworfen wird, sondern viel aus so einem strukturellen Anliegen heraus. Das heißt, Gesetze werden geändert, es wird ein Jugendcheck auf Landesebene eingeführt. Es sind einfach nochmal andere Arten mit ganz anderen Verbandslandschaften, muss man auch sagen. Es gibt viel weniger Jugendverbände in den ostdeutschen Bundesländern. Und so unsere Verbände sind da jetzt auch nicht so wahnsinnig stark, Jendrik. Und trotzdem, auch wenn alle immer auf den Osten gucken, das ist ja auch ein Konstrukt aus dem Westen, der Osten,
Ja.
da geht so wahnsinnig viel jugendpolitisch. Und für mich ist es manchmal ganz schön nervig, dass ich das Gefühl habe, dass die westdeutschen Bundesländer als Lösung, wenn es um Jugendpolitik und Jugendbeteiligung geht, eher mal Geld auf was werfen, statt sich wirklich mit der Haltung und der Struktur auseinanderzusetzen und dadurch was in Bewegung zu setzen. Ganz häufig bringe ich Leute von Jugendringen aus Westen und Osten so informell zusammen und sage so, hey, ihr zwei solltet mal vielleicht miteinander telefonieren. Ich glaube, ihr könntet ganz schön was voneinander lernen. Und wow, also ich fände es einfach super wichtig, dass wir mehr voneinander lernen, weil es wird immer schwieriger, Jugendpolitik zu machen. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach mal zu diesem Telefonhörer greift oder sich in einem Zoom-Call trifft.
Ja, gerade in Zeiten knapper werdende Ressourcen und man kann auch nicht alles mit Geld lösen, sondern wir nutzen die Synergien, die eigentlich möglich wären in unserem Land, eigentlich viel zu wenig. Und deswegen kann ich da sehr gut andocken. Was mich nervt, mein Platz 5, dass ich oft erklären muss, was machen wir da eigentlich in diesem Jugendverband? Ja, also das fängt natürlich an, meine eigene Familie erstmal zu erklären, was machst du da eigentlich als Berufsjugendlicher, aber auch den anderen KollegInnen im eigenen Verband, was machen wir da auf jugendpolitischer Ebene? Und auch den PolitikerInnen zu sagen, was ist Jugendverband, warum engagieren wir uns da, warum ist Jugendpolitik ein politisches Querschnittsthema und nicht ein so ein kleiner Bereich, den man irgendwie noch mitdenkt. Ja, wir müssen junge Leute auch noch irgendwie da reinbringen. Und da kann auch Anne vom Stadtjugendring Bonn andocken, die uns geschrieben hat, mich nervt, dass viele JugendpolitikerInnen und Menschen in Jugendämtern nicht wissen, was Jugendverbandsarbeit ist und es auch nicht verstehen wollen. Und wenn wir schaffen, denen unseren Podcast mal ans Herz zu legen, dann haben die gerade durch die ersten beiden Folgen ja dann einen guten Überblick, was ist denn eigentlich Jugendverbandsarbeit und Jugendpolitik.
Ja, das passt dann auch ganz gut zu meiner Top 4, zu meiner Nummer 4, Weil ein Eindruck ist ja auch gerade, dass in kommunalen Verwaltungen, wo eben Menschen sitzen, die noch nie was von Jugendverbandsarbeit gehört haben, wenn die den Auftrag erhalten, sich um Jugendbeteiligung zu kümmern, sie dann auch eher an sogenannte Jugendgremien denken und an Jugendparlamente zum Beispiel. Und ich will jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Da haben, glaube ich, viele Menschen eine besondere Haltung dazu. Mich persönlich nervt aus struktureller Sicht dieser unnötige Streit und diese unnötige Konkurrenz zwischen Jugendverbänden und Jugendgremien. Die Jugendparlamente, das sind ja gar keine repräsentativ gewählten, demokratisch gewählten Jugendlichen. Und dann sagen die Jugendparlamente, ja, aber die Jugendverbände, das sind ja nur eben so Berufsjugendliche. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, in unserer Demokratie, dass es nur geht, wenn wir uns unterhaken. Ich habe da immer mal wieder auch Workshops und Vorträge dazu gemacht. Ich glaube, eine Lösung ist, dass Jugendringe Träger werden von kommunalen Jugendgremien zum Beispiel. Bedeutet aber auch, dass Jugendverbände sich wieder stärker zu Jugendringen zusammenschließen müssen und vielleicht auch, dass das Jugendgremium Mitglied wird im Jugendring. Aber dieses permanente Finger aufeinander zeigen, wer hier irgendwie der bessere Jugendliche oder die bessere Interessensvertretung ist, das hilft uns keinen Schritt weiter. Ja, Politik zeigt sich ganz gerne mit so echten Jugendlichen und sidelined dann auch Jugendverbände und Jugendringe. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber dieses sich gegenseitig wegbeißen und sich gegenseitig abzusprechen, dass man sich einsetzt für die Rechte von Kindern und Jugendlichen, das tut uns nicht gut. Wir sind doch nicht so hateful untereinander. Das ist meine Nummer vier, der unnötige Streit zwischen Jugendverbänden und Jugendgremien. Was ist deine vier?
Ich hätte da direkt zwei Punkte, an denen ich andocken könnte, nämlich drei und vier, aber wir bleiben mal in der Reihenfolge, die wir uns gesetzt haben. Mein Punkt vier wäre, dass das Engagement oft belächelt wird. Also ich höre, und gerade in meiner ehrenamtlichen Zeit habe ich sehr oft gehört, ihr trinkt doch da nur Kaffee und bekommt immer gutes Essen. Wenn ich so drüber nachdenke, nein, ich höre das auch in meiner hauptamtlichen Zeit von Leuten, die einfach nicht wissen, was machen wir da eigentlich in der Jugendverbandsarbeit und als in diesem Gremiengame. Ja, ihr kriegt doch da immer einfach gutes Essen, ihr sitzt da in schicken Klamotten und mit Häppchen und Sekt und habt da nette Abende. Wäre schön, wenn es so wäre, Anna,
Wäre
ja?
super.
So,
Also
das.
ich bei einer Sitzung mit einem Glas Cremant, da würde ich gar nichts dagegen sagen, ist aber
Ja.
leider so nicht.
Nee, es ist leider nicht so. Es gibt immer bestimmte Ausnahmen, da ist das so. Ja, da werden die Häppchen nie leer, gerade wenn man eben mit Landespolitik oder so und unterwegs ist, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber es fehlt, glaube ich, so eine gewisse Wertschätzung, was gleich noch ein Punkt ist, gehe ich später drauf ein. Und um es mit den Worten von Nils zu sagen, der es geschrieben hat, ihn nervt besonders, wenn der Kaffee alle ist. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Wir trinken dann nicht nur Kaffee, aber Kaffee ist elementarer Pädagogin-Diesel oder wie sagt man, ne?
Pädagogin Diesel, das höre ich zum ersten Mal.
Ja.
Aber wir legen ja Wert auf nachhaltige
Absolut.
Energie. Mein Kaffee ist leer. Ich freue mich jetzt auch gleich, den nächsten zu machen. Ja, meine Nummer drei hat auch ein bisschen was mit der Zukunft der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit zu tun. Mein Eindruck ist, dass Verbände glauben, immer wieder das Rad neu erfinden zu müssen. Also Themen immer wieder neu aufzulegen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, wenn man ein Thema aktualisieren will, weil vielleicht eine alte Position oder irgendeine Art von pädagogischer Methode, die man mal gemacht hat, dass die in die Jetztzeit übertragen werden muss. Fair enough, verstehe ich total. Und wir sind Werkstätten der Demokratie. Das heißt, es ist auch Teil unserer Strukturlogik, immer wieder mit neuen Leuten über alte Themen zu sprechen oder immerwährende Themen, weil das ja neue Leute sind. Fair enough, das ist total okay. Aber ich glaube, in Zeiten der knapper werdenden Ressourcen, und damit meine ich auch die Ressource Ehrenamt im Übrigen, ist es aus meiner Sicht essentiell und es nervt mich, wenn das nicht funktioniert, dass Verbände miteinander kooperieren. Nicht jeder Verband und nicht jeder Verein und nicht jedes Jugendgremium muss sich zeitgleich mit ein und demselben Thema beschäftigen und dazu eine Publikation am besten auch noch raushauen. Ich glaube, und das ist was wir irgendwann mal machen müssen, einfach weil wir es anders nicht mehr können. Aber solange wir können, sollten wir es uns aussuchen. Verbände müssen miteinander kooperieren, gemeinsam Veranstaltungen machen, gemeinsam Fortbildungen machen, gemeinsam Handreichungen rausgeben. Sorry, so unterschiedlich sind wir dann doch nicht. Den Zahn möchte ich euch ziehen. An vielen Stellen sind wir dann gar nicht so unterschiedlich, als dass jeder Einzelverband da unbedingt noch was. Das interessiert unsere Mitglieder und auch die Nichtmitglieder, die wir erreichen, überhaupt nicht, ob jetzt der Einzelverband XY da nochmal einen besonderen. Dann macht einen Infokasten in eurer Publikation. Und ich bin ein großer Fan davon, man darf auch Dinge kopieren. Also es geht nicht nur ums Kooperieren, es geht auch ums Kopieren. Wenn ihr seht, dass in der Handreichung von einem anderen Jugendring oder einem anderen Jugendverband oder einer NGO was total Cleveres drin ist, schreibt denen eine E-Mail und fragt, ob ihr das mit der Quellenangabe bei euch irgendwo verwenden dürft. Habe ich übrigens noch nie ein Nein dazu bekommen. Noch nie. The more the merrier, sich unterhaken und auch sich gegenseitig kopieren. Und das hat auch so ein bisschen was, wie ich finde, das hänge ich jetzt noch dazu mit Social Media zu tun. Ne, Jendrik, das ist dein Punkt 3, glaube ich.
Ja, das ist mein Punkt 3, aber ich würde noch mal kurz andocken an dem, was du gesagt hast. Es fängt ja schon in den Verbänden an. Also wenn ich an meinen eigenen, an den CVM denke, dann gibt es ein Gebiet, da sind auf 10 Kilometern, gibt es irgendwie 10 Vereine, die machen alle ihr eigenes Jahresfest und wundern sich dann an der einen oder anderen Stelle, warum kommen denn da nur 20 Leute, anstatt dass man mal sagt, lass doch ein großes Jahresfest machen und wir feiern einfach mal gemeinsam und haben eine große Veranstaltung, wird immer noch Wert darauf gelegt, dass wir unser ganz eigenes Fest haben. Also ich glaube, wir können schon innerhalb der Verbände anfangen und dann natürlich, wie du sagst, auch unter den eigenen Verbänden. Was du gesagt hast in Social Media, auf jeden Fall. Ich habe es mal hier in unserem Pad als Neidkultur betitelt. Und das ist natürlich jetzt eine sehr steile These. Neid ist ein hartes Wort. Ich glaube schon, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man aufeinander neidisch ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass man sich manchmal sehr schwer tut, bestimmte Beiträge oder gute Veranstaltungen zu teilen, weil man vielleicht die Angst hat, das ist meine Theorie, dass andere dadurch erfolgreicher sein könnten als man selbst. Also, dass nicht das große Ziel im Vordergrund steht, für junge Menschen generell politisch aktiv zu sein, sondern dass man ja auch gerne mit dem, was man macht, selber erfolgreich sein möchte. Das ist auch erstmal legitim. Ich finde es nicht schlimm, dass man sagt, man möchte mit seinem Social Media Account erfolgreich sein. Das würden wir beide, ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, auch von uns sagen, dass wir das cool finden, wenn das funktioniert. Aber zu sagen, wir teilen einfach pauschal bestimmte Beiträge oder bestimmte Formate nicht, weil wir dadurch durch welche Ängste auch immer getrieben sind, finde ich dann einfach ein bisschen schade, weil man kann sich da eigentlich einfach gegenseitig supporten und gute Formate brauchen den Support, weil organisch bei Instagram Reichweite zu bekommen, ist einfach nicht ganz so leicht. Und da finde ich es einfach schade, dass der Inhalt oft nicht im Mittelpunkt steht, sondern man eher schaut, wer hat das jetzt geteilt, sollten wir das und so weiter. Nachher verdienen die noch Geld damit, wer weiß das schon.
Ja, das ist wirklich was, was mich total nervt, vor allen Dingen auf Social Media, weil einerseits, ich mache auch Medienberatung, rufen Verbände immer danach, dass Influencer, wir brauchen Influencer in der Jugendarbeit, wir brauchen irgendwie Leute, die für uns sprechen, wo ich denke, ganz ehrlich, die müsstet ihr so hart briefen, und ihr würdet sie dann vermutlich doch nicht teilen, wenn da nur irgendwie eine Kleinigkeit nicht so wäre, wie sie irgendwie in eurer Satzung steht oder so. Und ich finde das schändlich. Also ich glaube, es braucht keine Influencerin, es braucht keine YouTuberInnen, die irgendwie mit Millionen Accounts über Jugendarbeit sprechen. Es reichen kleine Accounts, die sich gegenseitig teilen und aufeinander verweisen. Ich meine, dieses Kooperieren auch wirklich, da geht es nicht um Geld oder Reichweite. Wir verdienen kein Geld mit dem, was wir tun. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche und ihre Rechte besser gesehen, wahrgenommen und ernst genommen werden. Und so, das wollen ganz, ganz viele Verbände in Hintertupfingen auch, die zu teilen, ich finde das total okay. Ich mache das total gerne. Solange die Verbände und Vereine sich auf dem Boden der Verfassung bewegen, um dies nochmal
Deutlich zu
hinzuzufügen.
sagen. Und
Ja, genau.
das hat ja am Ende auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man andere wertschätzt. Und das ist vielleicht auch die Überleitung zu deinem nächsten Punkt, Anna.
Genau, das ist meine Nummer zwei. Wir nähern uns der Spitze. Meine Nummer zwei ist, dass ich wahrnehme, dass wir in den Verbänden ganz häufig über Wertschätzung im Ehrenamt sprechen. Wir wollen wertgeschätzt werden von der Gesellschaft, dafür, dass wir uns engagieren, dafür, dass wir in unserer freien Zeit etwas für andere tun, für die Umwelt tun und so weiter und dass wir uns für die Demokratie einsetzen. Das ist einer der häufigsten Punkte, den ich so höre in Workshops. Ja, wir wollen mehr wertgeschätzt werden. Schätzen wir uns gegenseitig eigentlich genug Wert dafür, dass wir uns die Abende, die Wochenenden um die Ohren hauen, ne, im Berufsleben stehen, uns teilweise unbezahlten Urlaub nehmen, um ehrenamtlich tätig zu sein? dass Menschen auch teilweise ihr Studium, ihre Ausbildung schleifen lassen, was ich nicht gut finde, aber das ist einfach auch eine ehrenamtliche Realität. Mein Eindruck ist, dass wir uns da nicht genügend wertschätzen. Also ich bin zum Beispiel aktuell ganz schön, sagen wir mal, überrascht bis enttäuscht. Ich habe sehr lange für einen sehr großen Verband ehrenamtlich in einem staatlichen Gremium gesessen, 13 Jahre oder so, und habe dafür auch häufiger Urlaub nehmen müssen, weil dieses Gremium immer wochenweise tagt. Das heißt, ich habe mir einfach mal so 5 Tage freigenommen und jetzt völlig richtig sind jüngere Menschen nachgerutscht. Es gab einen Wechsel und irgendwie hatte ich zumindest erwartet, dass da vom Vorstand irgendeine Art von Dankeschön kommt und da kam halt irgendwie nichts. Und ich so denke, sorry, aber das ist doch so ein bisschen the bare minimum, wenn sich jemand so lange Zeit nimmt und auch wenn es nur irgendwie ein Gremienehrenamt ist. Das nervt mich. Da war ich auch ganz schön verletzt, möchte ich so offen sagen, weil ich ja beobachte, dass Menschen Wertschätzung haben wollen, die jetzt nicht bedeutet, Gutscheine, Europapark-Eintritt, ist auch alles schön. Ein Danke, ein ehrliches Danke. Finde ich, ist auch schon Teil von Wertschätzungskultur. Und das nervt mich. Das scheint nicht zu funktionieren.
Ja, das haben wir an ganz vielen Stellen einfach nicht drauf. Wenn Leute auch verabschiedet werden, habe ich bei großen deutschlandweiten Verbänden mitbekommen, dass dann Leute einfach vergessen werden, dass Leute nach 10, 12 Jahren Engagement mit einer Tafel Schokolade abgespeist werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne da vernünftige Worte zu finden. Ich habe selbst erlebt, ich habe viele Jahre in einen Kirchenchor begleitet als Trommelmensch und beim letzten Konzert wurden dann Rosen verteilt an die SängerInnen. Und zum Schluss kam dann der Pastor zu mir und hat gesagt, ja, wir haben so viele Rosen gekauft, wir haben noch welche über, deswegen wollten wir dir auch eine geben. Ne? Und
Ja,
das werde ich bis heute nicht los. Ich weiß es noch genau, ich weiß den Blick, ich weiß die Stimmlage und seitdem habe ich da auch nie wieder getrommelt. Und das war damals auch sinnbildlich für meine Heimatkirchengemeinde, muss man auch einfach sagen, dass Wertschätzung da sicherlich auch nicht das Riesenthema untereinander gewesen ist. Aber es bringt mich wirklich zu dem Punkt, was ja eigentlich meine Eins ist, dass wir das mehr einüben müssen. So, Wertschätzung ist halt auch eine Form von Währung im Ehrenamt, die wir geben müssen. Und da müssen wir auch wertschätzen, dass es ein hoher Zeitaufwand ist, sich Wochenenden freizunehmen. Ja, das gilt nicht nur für Ehrenamtliche, das gilt auch für Hauptamtliche. So, ich bin jetzt auch die letzten beiden Wochenenden dauernd unterwegs gewesen, in der Zeit, wo meine Freundinnen und Freunde dann anderweitig privat unterwegs sind. Aber gerade auch für Ehrenamtliche, die neben ihrem Job, das Ganze dann auch noch on top machen, die Abende einplanen, das Wochenende machen, Freitag bis Sonntag auf einer Versammlung sind, montags wieder arbeiten gehen. Und das wird oft irgendwie nicht gesehen. Und das nervt mich. Mich nervt es aber auch selber. Ich habe jetzt kein großes Problem mit Wertschätzung bei mir, möchte ich auch deutlich sagen an dieser Stelle. Ich bekomme Wertschätzung von Leuten, aber immer mal wieder so dieses, okay, ein bisschen hier mal am Wochenende und da mal. Oh, und dann hast du Dienstagmorgen frei und wenn andere arbeiten und so. Es ist immer in so Wellenbewegung, ne? Und ich glaube, da müssen wir einfach zu einer dahin kommen, dass wir das auch gegenseitig mehr akzeptieren und Wertschätzung als ja, normale Sache ansehen, als selbstverständliche Sache ansehen.
Jetzt haben wir hier gerade so ein bisschen, haben wir in der ersten Folge gesagt, das hier ist keine Selbsthilfegruppe. Heute ist so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppenfolge. Ich finde es auch total okay. Aber meine Nummer eins ist, wendet sich nach außen. Da geht es nicht darum, was mich an meinem eigenen Quark alles nervt, weil ich bin Verbandlerin durch und durch und mit ganzem Herzen. Meine Nummer eins der nervigsten Dinge an Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit ist der ewige Kampf um eine auskömmliche Finanzierung. Und
Yes.
das richtet sich nicht nach innen, sondern eindeutig nach außen. Es ist völlig klar durch das SGB VIII abgesichert, wir sind zu fördern, Jugendverbände sind zu fördern, Punkt. Stattdessen, Ina aus Mecklenburg-Vorpommern hat mir das jetzt auch nochmal geschrieben, geht es immer darum, na ja, aber das ist doch eine freiwillige Leistung, Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit zu fördern. Nein, es steht im 8. Sozialgesetzbuch. Lest den Wiesner Kommentar dazu, lest den Frankfurter Kommentar dazu. Es ist total klar, verwaltungsrechtlich, sozialrechtlich, Jugendarbeit ist zu fördern und dass wir, toll, wir waren vergangenes Jahr demonstrieren, das hat ein bisschen was gebracht, kann ich da eigene Folge zumachen, was diese Koalitions- und Haushaltsverhandlungen so alles irgendwie gebracht haben. Wir müssen in Zukunft noch viel lauter werden, weil unsere Finanzierung nicht abgesichert ist. Und in Zeiten, in denen ein Finanzminister die Parole der schwarzen Null ausgibt, ist es total schwierig, gegen dieses Klima zu arbeiten, dass Jugendarbeit ja nur so ein Surplus, nur so ein On-Top-Ding ist. Das ist es nicht. Aber dazu gehört nämlich auch die Frage nach hauptamtlichen Strukturen. Eine Person, deren Name nicht genannt werden möchte, hat mir geschrieben und sagt, mir fehlen als ehrenamtliche Person manchmal verlässliche hauptamtliche Strukturen. Das liegt teilweise an den Vereinen oder Personen selbst, aber ganz, ganz viel auch an zu wenig finanziellen Ressourcen dafür. Ja, absolut. Wir nehmen das Geld ja nicht, um es zu verbrennen oder in Sekt und Häppchen zu investieren, wie du vorhin gesagt hast, sondern Ehrenamt braucht Hauptamt. Und wenn wir keine hauptamtlichen Strukturen haben, ist es wahnsinnig schwierig, in diesen tumultartigen Zeiten, in denen wir leben, gute Jugendarbeit zu machen. Meine Top 1, der Kampf um auskömmliche Finanzierung, könnte ich schreiend im Kreis laufen, so sehr nervt mich das.
Ja, das merkt man dir an, Anna, aber ich glaube, das ist auch einfach ein sehr emotionales Thema und das darf man dann auch merken. Wir haben noch Beiträge bekommen, die wir jetzt nicht eingebaut haben in unsere Top 5 aus dem Internet, haben wir das mal genannt. Und da gibt es zum Beispiel Nils aus Berlin, Anna. Was sagt der Nils?
Ja, Nils, mein geschätzter Freund und Kollege, sagt, zu wenig Politisierung, um die Umstände des Aufwachsens strukturell zu verbessern. Das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Wir waren jetzt demonstrieren, auch viele Menschen, die hauptberuflich, hauptamtlich in der Jugendarbeit tätig sind, waren vergangenes Jahr im September für bessere Jugendarbeit oder für die auskömmliche Finanzierung demonstrieren. Aber es braucht auch eine Repolitisierung dieses Arbeitsfeldes. Wir müssen uns auch, wir sind nicht unpolitisch. Und politisch neutral auch nicht. Wir sind parteipolitisch neutral im besten Fall. Aber unser Job ist es, das Leben von Kindern und Jugendlichen besser zu machen. Und das ist eine hochpolitische Angelegenheit.
Dazu passt auch Jan aus Köln, der sagt, Strohfeuer nerven ihn, wenn das Engagement nicht nachhaltig ist. Wenn man Sachen also nur einmalig macht, aber da irgendwie nicht so richtig raus folgt. Das nervt ihn an der Jugendverbandsarbeit und das kann ich tatsächlich auch verstehen. Man verfällt ja an der einen oder anderen Stelle mal in so einen Aktionismus. Man muss jetzt ganz schnell Dinge tun, aber da folgt einfach dann nichts heraus. Es gibt noch andere Beispiele, wo das gut aufgesetzt wird, aber das sieht der Jan so.
Ja, und da aber trotzdem nochmal ergänzend, ne? Wir reden in Jugendverbänden immer von projekthaftem Engagement und so und dass das ja nicht unser Ding ist. Ich finde das okay, es braucht einen guten Mix zwischen strukturell verankertem Engagement und Projekten. Das darf Hand in Hand gehen, auch in der Finanzierung übrigens. Aber genau, also ich finde das auch schwierig. Kirsten aus Münster hat geschrieben, wenn die älteren Generationen sich überlegen, was Jugendliche brauchen oder wollen, anstatt diese selbst zu fragen oder zu beteiligen, das will ich nicht mehr miterleben müssen, sagt Kirsten. Und das sehe ich auch so, ne? Also es reicht halt nicht, wenn ein Gemeinderat oder Stadtrat sich überlegt, wir machen jetzt ein Jugendparlament, ohne die Jugendlichen vorher gefragt zu haben, ist völlig klar. Aber ich muss das einschränken, weil das auch was ist, was ich gerade immer häufiger erlebe. Vergangene Woche erst beim Dialogforum zum nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung in Essen. Da hieß es, ja, aber warum sind hier keine Kinder und Jugendlichen, die wir hier befragen? Jetzt ist es so, dieses Dialogforum war eine Veranstaltung für Fachkräfte und MultiplikatorInnen. Wir dürfen aus unserer eigenen Fachlichkeit auf sozusagen einer übergeordneten Ebene, einer Metaebene, darüber sprechen, wie die strukturellen Bedingungen von Jugendbeteiligung aussehen. Es muss nicht zwingend dazu, ich glaube sogar, das wäre dem nicht zuträglich. Es muss da nicht auf so einem Podium, das wir untereinander als Fachkräfte führen, auch noch ein junger Mensch da sein, der das irgendwie abnickt oder validiert. Aber sobald eine Person mit politischer Verantwortung dort ist, ne, also ein Minister auf dem Podium, eine Ministerin, eine Staatssekretärin oder wer auch immer, ist völlig klar, dass da junge Menschen auf dem Podium sitzen müssen und für sich in eigener Sache als Expertinnen für die eigene Sache sprechen. Trotzdem, es darf auch Austauschformate geben. Es sind ja keine Entscheidungsformate. Es darf Austauschformate geben, wo Fachkräfte sich über Jugendthemen im SGB VIII austauschen. Ohne dass sie sozusagen als Pendant immer einen jungen Menschen fragen müssen, siehst du das auch so? Siehst du das auch so? Wir haben auch eine Expertise, die wir ja abgleichen mit jungen Menschen. Aber da müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle dazu sprechen, was Beteiligung dann wirklich bedeutet.
Und abschließend Julia aus Berlin, und das ist fast schon ein schönes Schlusswort, die sagt, Unehrlichkeit nervt sie. Eigentlich wissen wir es besser, aber wir sagen uns zu selten ins Gesicht, wenn was scheiße ist. Ja, wir haben in Jugendverbänden oft die Tendenz zu so einer Art Kuschelkurs, würde ich es mal nennen, und da wirklich konstruktiv kritisches Feedback auch mal zu geben. Das ist durchaus schwierig. Man kennt alle Personen, man kennt die auch privat ganz gut, da ist man freundschaftlich verbunden, aber da den Punkt zu finden, wo man Leute wirklich kritisieren kann, ohne dass die es persönlich nehmen und man sich aufwendig entschuldigen muss, das ist sicherlich ein großes Thema. Da sind wir schnell auch wieder bei Feedback und Fehlerkultur. Auch dazu könnte man eine eigene Folge machen. Wir haben noch ganz viele Themen, Anna, die wir haben,
Ja, das
aber
übrigens mit dem
ja.
Unehrlichsein kann mir nicht passieren, ne? Dafür
Ja.
bin ich auch so ein bisschen bekannt als
Ja.
Critical Friend, die Sachen sozusagen, wie ich sie sehe. Das stößt vielen dann so ein bisschen ungut auf. Aber für mich ist das eine Konsequenz daraus, dass wir uns in die Zukunft bewegen müssen. Und es geht nur, indem wir auch, nicht nur, aber auch selbstkritisch und ehrlich zu uns selber sind. Meine eigene Berufsbezeichnung, beziehungsweise einen Job, den ich ja irgendwann mal haben möchte, ist hauptberuflich Critical Friend zu sein, wie der geschätzte Kollege Dr. Christian Lüders, früher Abteilungsleiter am Deutschen Jugendinstitut, der war als Critical Friend eingeladen wurde. Das ist ja auch so ein bisschen mein Traumjob, nicht nur berufsjugendlich, sondern Critical Friend. Aber wo ist berufsjugendlich? Habt ihr eigentlich schon unser Reel gesehen? Jendrik, wir hatten ganz schön viel Spaß miteinander, ein Reel zu drehen, ne?
Ja, absolut. Wir sind durch Essen gelaufen und haben an verschiedenen Orten mal versucht, so typische Dinge von Berufsjugendlichen zu drehen. Ein bisschen ironisch, ist ja gerade so ein Trend. Und dafür habe ich mir sogar Hyaluron-Augenpads drauf gemacht. Also wer sehen möchte, wie ich mit diesen Pads aussieht, der kann gerne bei Anna oder bei mir auf den Instagram-Kanälen gucken. Da findet ihr das. Wir waren auch bei einem Game Store und vor einer Currywurstbude und
Es
all
war
solchen
so
Sachen.
lustig, weil wir, ne, dass dieses Format, wir sind berufsjugendlich, la la la, ist ja auch so ein bisschen selbstironisch,
Ja.
aber ich kam mir schon auch ganz schön albern vor, aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Das war
Spaß
richtig
gemacht
cool.
und sind noch schöne Bilder entstanden. Genau.
Richtig.
Wir haben schon über eine halbe Stunde wieder geredet, also unsere Pendlerinnenlänge ist schon fast überschritten. Trotzdem, Anna, ich würde dich trotzdem gerne noch fragen, was ist bei dir in den nächsten 2 Wochen los? Du hast gesagt, Hochzeiten, entspannst du sonst am Strand oder gibt es da Dinge, die hier interessant wären?
Es werden sicher Dinge interessant. Ich werde sie jetzt einfach mal für 8 Tage nicht mitbekommen, weil ich jetzt 8 Tage tatsächlich nicht voll arbeite. Ich bin unterwegs am Strand, ja, aber ich fahre auch weiter in die Atacama-Wüste, die heißeste Wüste der Welt im Norden Chiles an der Grenze zu Bolivien und Argentinien. Da freue ich mich total drauf und bin dann wieder im Einsatz hier zurück in Santiago und werde mit vielen Stunden Zeitverschiebung ab jeden Morgen ab 4 Uhr wieder arbeiten und dann kriege ich jugendpolitisch auch wieder was mit und freue mich auch, wenn ihr mir Sachen schickt oder ihr uns Sachen schickt, wo ihr sagt, da müsst ihr mal drauf gucken, denn auch die nächste Podcast-Folge in 2 Wochen, die nehmen wir auf, wenn ich in Chile bin und von daher, ich brauche da so ein bisschen eure Info. Schiebt mir mal rüber, was so eine Schlagzeile der Woche sein könnte. Was ist bei dir los, Jendrik?
Ja, gar nicht so viel Erwähnenswertes. Das sind so viele kleine Gremien. Hier mal ein Finanzausschuss, da mal eine Vorstandssitzung. Das sind der März ist wieder mal ein Gremienmonat, wo viel voll ist. Wenn ihr uns hört, dann war gerade die Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland. Da finden noch ganz viele andere spannende Dinge statt, aber das ist jetzt klein, klein. Von daher freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Am 25. März gibt es wieder überall dort, wo es Podcasts gibt, unsere neue Folge. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Schreibt uns an bei Instagram, auf allen möglichen anderen Kanälen, wo ihr uns habt. Die Instagram-Handles findet ihr nochmal in den Shownotes unten drunter. Ist auch schön, dass ich das jetzt gerade angezeigt habe, wo ihr uns gar nicht
Ja, geil,
seht.
ich habe deinen Finger so nach unten
Ja, mit dem
gesehen, so,
Finger.
ja, hier in den
Richtig,
Shownotes.
genau. Und wir sind schon gespannt, was es dann am 25. März für ein Thema gibt. Ja, und die letzten
Ja.
Worte hat Anna.
Auf Spanisch wieder, das war Spanisch.
Ja.
Ciao, ciao, hasta luego, que les vaya muy bien y nos escuchamos, nos vemos en 2 semanas.